herzlich willkommen heute zur Vorlesung Nummer 12. Heute geht es weiter mit dem Collection Framework, unter anderem mit der Klasse Collections, mit der Schlange, dem Keller und einem besonderen Java-Feature noch, innere Klassen, was ich heute anreißen werde und nächste Woche dann nochmal drauf eingehen werde, genauer. Gestern hatten wir das Interface Collection ganz kurz angeschaut, beim Set den Unterschied zwischen Hash-Set und Tree-Set angesehen. Wichtig bei diesen beiden Klassen ist, Hash-Set vergleicht in letzter Instanz auf Equals, Tree-Set auf Compare-To. Dann haben wir die Liste angeguckt, im Speziellen ArrayList und LinkedList, den List-Iterator und die Map als assoziativen Speicher. Generell bitte immer merken, sobald irgendwas mit Tree auftaucht bei den Collections, immer an die Methode Compare-To denken. Gucken wir uns heute die Algorithmen der Klasse Collections an. Generell ist es so, dass man für irgendwelche Probleme, die man so in der Informatik hat, erstmal eine Datenstruktur häufig braucht, wo man Objekte reinkippen kann. Und der zweite Schritt ist jetzt, man möchte ganz gerne mit diesen Objekten, die in der Datenstruktur drin sind, irgendwas tun, irgendwas machen. Und dafür braucht man irgendwelche Algorithmen. Es gibt natürlich immer wieder Standardprobleme. Man möchte natürlich irgendwie immer mal was sortieren oder was finden und dergleichen. Und da haben sich jetzt die Programmierer gedacht, dass sie die Java-Bibliothek mit einigen Standardalgorithmen versehen. Und da kann man jetzt zum Beispiel an einer Collection irgendwas suchen, irgendwas sortieren, eine Collection irgendwie füllen. Es gibt noch ein paar andere, die zeige ich gleich. Damit man das möglichst flexibel machen kann, haben wir das alles in eine Klasse reingepackt. Und zwar alles in die Klasse Collections. Achtung, das hat hinten ein S dran. Das ist also nicht zu verwechseln mit dem Interface Collection, sondern das heißt Collections. Die ganzen Algorithmen, die da drin stecken, sind generell statische Methoden. Das sind alles Klassenmethoden, sind also nicht an irgendeine Instanz gebunden. Die bekommen lediglich eine Referenz als Parameter übergeben. Und dann wird da intern was mitgemacht. Diese Algorithmen, die da drin stecken, sind häufig nur für irgendwelche Collections vom Typ List. Das liegt daran, weil gerade auf der Liste gibt es halt eine Ordnung. Und andere Collections haben nicht unbedingt eine Ordnung definiert. Und wenn ich keine Ordnung habe, kann ich zum Beispiel auch nicht anfangen, irgendwas zu sortieren. Auch die binäre Suche, da muss ich natürlich eine sortierte Grundmenge haben, erst dann kann ich natürlich eine binäre Suche durchführen. Das heißt, das würde jetzt auch nicht auf unsortierten Collections funktionieren. Die Methoden Min und Max, die funktionieren generell auf allgemeinen Collection-Objekten. Ich kann immer eine Collection komplett abrasen und kann also das Minimum und das Maximum finden. Die ganzen Methoden da drin sind statisch. Das heißt, diese Klasse Collections ist eine sogenannte Utility-Klasse. Genauso wie die Klasse Math. Auch da sind alle Methoden statisch. Die werden einfach nur mal zur Hilfe, als Werkzeug, als Utility verwendet. Ein Objekt von dieser Klasse kann man nicht anlegen. Das soll auch gar nicht so sein, genauso wie bei der Klasse Math auch nicht. Das liegt daran, der Konstruktor wurde einfach private gemacht. Der ist nach außen gar nicht sichtbar. Es muss natürlich einen Konstruktor geben, ohne geht es nicht. Aber den hat man, wie gesagt, private gemacht. Dann kann man davon kein Objekt erzeugen. Und kann also jetzt nur noch die statischen Methoden verwenden. Ganz kurz ein Methodenüberblick. Es gibt zum Beispiel Shuffle, da kann man jetzt eine Liste irgendwie durcheinander wirbeln. Man kann also irgendwie da so eine zufällige Ordnung reinbringen. Man hat Reverse, man kann eine Reihenfolge umdrehen. Mit Copy kann man eine Liste in eine andere kopieren. Man merkt schon hier immer Liste, Liste, Liste. Ne? Also wie gesagt, die wesentlichsten Operationen sind auch für Listen gedacht. Binary Search, man kann irgendwie nach einem Element suchen. Dann Frequency, man kann die Häufigkeit eines Elementes in einer Collection bestimmen. Also wie oft ist jetzt die Person P mit dem Namen Kunze da drin enthalten. Maximum und Minimum, da können wir jetzt also ein kleinstes, ein größtes Element irgendwie finden. Und man kann das Ganze auch sortieren. Intern arbeitet der, soweit ich das weiß, mit Quicksort. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl. Es gibt da noch viele, viele andere Methoden. Wenn man irgendwie was mal braucht für seine Collection, wenn man da irgendwas verändern möchte, lohnt sich ein Blick in die Klasse Collections. Unter anderem kann man mit der Klasse Collections auch Synchronisation durchführen, wenn man jetzt mehrere Threads hat. Und zwar hat man jetzt zum Beispiel bei den Collections, bei den alten Klassen, das sind Vector und Hashtable, die sind schon relativ früh im SDK eingeführt worden, die sind synchronisiert. Das heißt jetzt, wenn jetzt mehrere Threads auf einem Vector oder auf einer Hashtable arbeiten, dann können die jetzt da keine Fehler hervorrufen durch konkurrierenden Zugriff. Bei den neueren, das heißt bei den neueren Collection-Klassen, dort sind sie nicht durch synchronisierte Blöcke geschützt. Das heißt jetzt bei ArrayList oder HashMap zum Beispiel, sind diese nicht mehr synchronized. Das heißt, die sind nicht thread-sicher. Das hat man gemacht, weil man das häufig nun mal nicht braucht. Und dann hat man sich überlegt, okay, lassen wir es doch bei den neuen Klassen einfach gleich weg. Und dann spart man ein bisschen, also dann ist die Performance ein bisschen besser. Das Problem ist natürlich, dass man ab und zu mal genau sowas aber braucht. Das heißt, man muss manchmal Listen, Mengen, Assoziativspeicher, irgendwie solche Dinge, muss man vor konkurrierendem Zugriff aber schützen. Und dafür gibt es synchronisierende Wrapper. Diese synchronisierenden Wrapper, die dienen dazu, um eine nicht synchronisierte Collection, zum Beispiel eine ArrayList, nachträglich zu synchronisieren. Und dazu gibt es auch in der Klasse Collections Methoden, die so ein Wrapper liefern. Ein Wrapper heißt jetzt letztendlich, dass diese Methoden eine neue Collection zurückliefern und diese legt sich wie so eine Hülle um diese existierende Datenstruktur, das heißt um die existierende Liste, um die existierende Map, legen die sich drum herum, also die wickeln sich drum, to wrap, und danach sind alle Methodenaufrufe synchronisiert. Da gibt es so verschiedene Methoden in der Klasse Collections. Man kann also generell eine Synchronized Collection sich beschaffen, eine Liste, eine Map, ein Set, ein Sorted Map oder ein Sorted Set. Das sind so Methoden, mit denen man sich also aus einer nicht synchronisierten Collection eine synchronisierte holen kann, indem ja was außen drum herum gewickelt wird. Gut, kommen wir noch zu den letzten Collections, die jetzt überbleiben, die wir noch nicht näher betrachtet haben. Und zwar, wir haben jetzt die drei Standard-Collection, List, Map und Set. Und es gibt noch weitere, das eine wäre die Queue, also die Schlange. Das andere ist der Stack, also der Keller. Die beiden möchte ich jetzt noch kurz anbringen. Kommen wir zunächst zur Queue. So eine Queue, also eine Schlange, sind alle die Klassen, die das Interface Java Util Queue implementieren. Und so eine Schlange arbeitet nach dem FIFO-Prinzip. First in, first out. Also was zuerst reinkommt, wird auch als erstes wieder abgeholt. Eine Schlange kennen wir noch alle von Algorithmen. Das sollte jedem noch bekannt sein. Dieses Interface Queue erweitert das Interface Collection. Und Collection ist ja wiederum erweitert auch in Iterable. Das heißt also, eine Queue, jede Schlange ist also irgendwie durchlaufbar mit einem Iterator. Wichtig ist hier zum Beispiel eine Merkwürdigkeit. Dieses Interface Queue wird unter anderem implementiert von der Linked List. Also die Liste ist eigentlich auch irgendwie eine Schlange. Das haben sie sich wohl der Einfachheit halber überlegt, weil diese Liste, die hat schon mal diesen sequentiellen Zugriff. Und ich kann mir jetzt halt eine Linked List erstellen, stecke das in eine Referenz vom Typ Queue, dann kann ich nur noch die Queue-Methoden aufrufen. Ich kann natürlich jetzt auch einfach sagen, ich packe das in der Referenz vom Typ LinkedList, dann habe ich die LinkedList-Methoden, habe zusätzlich noch die Queue-Methoden. In diesem Interface Queue haben wir einige Methoden, die kennen wir ansatzweise auch schon ja von Algorithmen her. Mit Element kann ich mir den Kopf der Schlange liefern lassen. Wenn diese Schlange leer ist, wird aber dann eine Exception geworfen, dann knallt es. Dann kann ich der Schlange ein Element anbieten. Offer. Das heißt, sie hängt dieses Element hinten an die Schlange dran und liefert keine Exception, falls das irgendwie aus irgendeinem Grunde nicht klappen sollte, sondern die schweigt dann einfach, beziehungsweise sagt hier an dieser Stelle false, das heißt, der Rückgabewert ist false. Dann haben wir peak, ist eigentlich sehr ähnlich zu element, das heißt, diese beiden Methoden machen grundsätzlich das gleiche, sprich den Kopf liefern. Allerdings peak ist so einmal so reinschauen, einmal so reinblicken. Und das heißt, in diesem Falle, wenn da nichts ist, dann sagt er einfach, ich liefere dir auch nichts, wirft aber keine Exception. Das ist also der Unterschied zwischen Element und Peak. Element liefert Exception, Peak nicht. Poll liefert mir auch den Kopf der Schlange und entfernt den auch sofort. Und auch hier, wenn das Ding vorher leer war, wenn die Schlange leer war, gibt es auch hier keine Exception. Also es ist eine sehr, sehr humane, sehr, sehr gutmütige Methode. Und dann haben wir Remove, die kann einen Kopf entfernen und liefert den aber auch noch zurück. Und auch jetzt hier, wenn jetzt die Schlange leer war, die Queue leer war, dann wird eine Exception geworfen. Das sind also diese Methoden, die aus dem Interface Queue reingeholt werden, wenn man das implementiert. Es gibt einige verschiedene Queues, die bereits existieren, und diese Queues, die bereits vorhanden sind, eignen sich für viele Probleme eigentlich, die man manchmal so hat. Es gibt zum Beispiel die Concurrent Linked Queue. Das ist erstmal so eine ganz allgemeine Queue. Aus dem Namen sieht man schon, es ist eine Queue, das Interface, welches implementiert wird. Es ist linked, das heißt, wir haben eine verlinkte Schlange, und die ist concurrent, das heißt, in diesem Falle die Threads sicher. Das heißt, ich kann mit mehreren Threads auf diese Queue drauf zugreifen, da habe ich jetzt keine Probleme, wenn jetzt irgendwie der eine was einfügen will und der andere gerade auch noch irgendwas einfügen will, dass was durcheinander geht. Das heißt, das Ganze ist also irgendwie intern synchronisiert. Dann gibt es eine Delay Queue. Man möchte ab und zu mal irgendwie ein Element irgendwo mal zwischenspeichern. Man möchte aber erst sagen, dass ich dieses Element erst nach einiger Zeit wiederbekomme. Das heißt, ich kann bei einer Delay Queue Elemente reinstopfen, kann eine Zeit angeben und erst wenn diese Zeit abgelaufen ist, kann ich das Element rausholen. Dann gibt es eine Array Blocking Queue. Das heißt letztendlich, dass ich hier eine Queue habe, die eine maximale Kapazität hat und die ist abgebildet auf ein Array. Interface Queue, dann Blocking heißt letztendlich, dass ich die sehr gut benutzen kann für Producer-Consumer-Probleme. Das heißt, wenn jemand was von der Queue abholen möchte und in der Queue ist gerade nichts drin, dann blockiert die Queue und sagt, wait, wenn ich was in die Queue reinstecken möchte und die Queue ist voll, dann sagt er mir auch, warte jetzt bitte. Und dann werden, falls wieder Platz ist oder falls jetzt irgendwie irgendwas reingekommen ist, werden die entsprechend anderen Wartenden mit Notify benachrichtigt. Eine Linked Blocking Queue ist dasselbe eigentlich wie oben die Array Blocking Queue. Auch die kann eine beschränkte Kapazität haben. Und hier ist es so, dass wir jetzt keinen Array haben, sondern einfach eine verkettete Schlange, die allerdings auch blockierend ist. Dann haben wir eine Priority Queue. Das kennen wir auch schon von Algorithmen, war mal eine Übungsaufgabe, sollte man da, glaube ich, mal implementieren. Das heißt, die hier hält die Elemente sortiert, und bei Anfrage wird immer das kleinste Element geliefert. Das hat natürlich die Folge, dass die Elemente, die da drin sind, entweder comparable sind, die müssen sich ja irgendwie vergleichen können, oder aber wir müssen einen Comparator haben, der die Elemente dann sortiert. Und ganz wichtig, diese First-In-First-Out-Reihenfolge gilt natürlich nicht. Die Queue sortiert ja. Das heißt, hier habe ich jetzt wirklich immer denjenigen mit dem kleinsten Element, was zuerst rauskommt, und wenn ich was reinstopfe, wird es auch sortiert reingepackt in die Queue. Dann gibt es noch die Priority Blocking Queue, das ist genau dasselbe wie oben, die Priority Queue, nur halt eben blockierend. Und die Synchronous Queue letztendlich ist eine blockierende Queue, die genau ein einziges Element hat. Und da kann ich jetzt ein Element reinstopfen und ein Element natürlich dieses Element auch mal wieder rausholen. Und wenn nichts drin ist und ich möchte was abholen, dann warte ich. Wenn was drin ist, also ein Element, und ich möchte noch was reinpacken, dann warte ich auch. Kennen wir, wie gesagt, beim Consumer-Producer. Und genau da sind wir jetzt. Das heißt, ich möchte ganz gerne so ein Consumer-Producer-Problem mit Queues lösen, mit einer Schlange lösen. Und es gibt dieses Interface Blocking Queue. Mit so einer Queue ist es sehr einfach, das Problem zu implementieren. Ich muss mich gar nicht mehr um irgendwas kümmern. Vorher musste ich Wait sagen, ich musste Notify sagen, ich muss einen Monitor haben und dergleichen. Bei der Blocking Queue ist es jetzt so, dass wir die Methoden Take und Put haben. Diese beiden Methoden stellen jetzt entweder was hinein mit Put oder holen was ab mit Take. Und wenn jetzt bei Put zum Beispiel die Queue voll ist, dann sagt sie Wait. Wenn bei Take die Queue leer ist, dann sagt sie auch Wait. Das heißt, dieser ganze Mechanismus ist einfach schon vorhanden. Und es kann natürlich, da ja ein Wait aufgerufen wird, zu einer Interrupted Exception kommen. Darum muss ich mich noch einmal kümmern. Und da gucken wir uns jetzt wieder einmal das Producer-Consumer-Problem an. Prinzipiell ist das genauso, wie wir das schon kennen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Consumer. Dieser Consumer sagt jetzt einfach nur, hol mal bitte was ab. Der Producer stellt einfach etwas hinein, das heißt, er sagt Put einfach ins Depot hinein. Beides sind Threads jeweils, die dann gestartet werden können. Das Hauptprogramm hätten wir hier, das heißt, ich lege mir ein Depot an, erzeuge 3 Producer, 2 Consumer, starte alles und lasse das durchlaufen. Das Depot, da steckt jetzt der eigentliche Kern drin. Das heißt, ich verwende jetzt hier als Zwischenpuffer, verwende ich eine Linked Blocking Queue. Diese Linked Blocking Queue hat also die gesamte Funktionalität, die ich benötige. Dann erzeuge ich mir hier die Linked Blocking Queue, wenn ich dann im Konstruktor vom Depot bin, mit 5 Elementen. Mehr möchte ich da jetzt nicht haben. Sage jetzt einfach Put und dann kann ich jetzt hier einfach buffer.putData machen und beim Get kann ich einfach buffer.take machen. Und dann bin ich schon fertig. Hier ist kein Wait, kein Notify, nichts mehr drin. Wird mir alles abgenommen. Natürlich muss ich mich immer noch darum kümmern, dass, wie gesagt, diese Interrupted Exception auftreten kann an diesen beiden Stellen. Das heißt, Put und Take können diese Exception liefern. Da muss ich mich, wie gesagt, darum kümmern. Und wenn ich das so jetzt hier alles zusammengestrickt habe, läuft dieses Programm auch herrlich durch. Wenn er dann irgendwann mal soweit... Und da gibt es jetzt kein Problem mehr mit der Synchronisierung. Wie gesagt, alles ist mir abgenommen worden. Also nach Möglichkeit nicht so viel selber implementieren, immer andere machen lassen. Gilt natürlich nicht bei den Aufgaben auf dem Aufgabenzettel. So, er läuft jetzt hier munter weiter. Das jetzt als Beispiel für die Queues, dass sie sehr hilfreich sein können. Das nächste wäre der Stack, der Keller. Auch den Keller kennen wir von Algorithmen. Und so ein Keller... Der hat immer das Prinzip Last In, First Out. Das heißt, das Letzte, was irgendwie reingekommen ist, ist das Erste, was rauskommt. Also ich lege immer was oben drauf und was ich ganz oben liegt, hole ich auch als Erstes immer wieder ab. Und diese Datenstruktur, die wächst also dynamisch. Wichtig ist zu erwähnen hier die Klasse Stack. Ja? Stack ist also kein Interface wie bei Queue. Stack ist wirklich eine Klasse. Und die ist eine Erweiterung der Klasse Vector, also eine etwas ältere Klasse, die bei dem JDK schon dabei war. Und die Klasse hat jetzt zusätzliche Funktionalität. Und zwar erbt sie natürlich die Fähigkeiten des Vektors, hat also die Möglichkeit des wahlfreien Zugriffs auf Keller-Elemente. Das ist natürlich schon so ein bisschen heikel. Das heißt, wir haben eigentlich den Prinzip, ein Stack, ein Keller, wo ich oben was draufpacke, wo ich oben was abhole. Ich kann aber durch die Vererbung von Vektor irgendwie wahlfrei auf die Elemente zugreifen. Sage ich gleich noch was dazu. Dieser Stack hat nur relativ wenige zusätzliche Methoden. Auch die sollten uns halbwegs bekannt vorkommen. Und zwar kann es zum einen sein, dass so ein Keller leer ist. Also gibt es die Methode empty. Dann kann ich ein Element auf den Keller packen. Natürlich hier wieder mit generischen Typen versehen. Kennen wir auch schon von früher, also die Methode Push. Dann mit Pop können wir das letzte Element vom Keller runterholen und falls der Keller jetzt leer war, gibt es eine Empty Stack Exception. Das heißt, Pop entfernt das Element und gibt es uns auch noch einmal zurück. Dann gibt es Peek. Peek ist wieder so einmal kurz draufschauen und das liefert zwar das oberste Element, aber es wird nicht entfernt. Das wäre analog zu Algorithmen die Methode Top und liefert unter Umständen auch eine Empty Stack Exception. Als letztes gibt es die Methode Search. Das heißt, ich kann jetzt in diesem Stapel von oben nach unten durchgehen und kann nach einem Objekt suchen. Und dann kann ich jetzt den Index dieses Objektes finden. Falls ich das nicht finde, wird -1 zurückgegeben. Ansonsten kriege ich den entsprechenden Indexwert. Das wären also die Methoden, die so ein Stack erstmal so mit sich bringt, plus die Methoden von Vektor. Und da haben wir auch schon irgendwie ein echtes Problem. Und zwar, wenn wir die Klasse Stack anschauen, haben wir jetzt hier wirklich einen dummen Ansatz für Vererbung eigentlich. Es ist auch nicht ganz klar, warum die Leute von Sun das jetzt so geregelt haben. Stack erbt nämlich jetzt alle Methoden von Vektor. Damit also auch viele Methoden, die im völligen Gegensatz dazu stehen, was eigentlich ein Stack können soll. Ein Stack ist eine Datenstruktur, oben drauflegen, oben abholen, aber sonst nichts machen. Jetzt habe ich aber die Methoden element add, index of, insert element add, remove element add und set element add. Das heißt, ich kann den Keller völlig durcheinander bringen. könnte ich jetzt also irgendwie wild mit rumhantieren. Das Einzige wäre jetzt, dass ich versuchen würde, natürlich steckt es in der Referenz vom Typ Stack, aber das klappt nicht, weil Stack ist nun mal kein Interface. Das heißt, es ist ja wirklich die Klasse. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt diese Methoden immer aufrufen. Wenn also eine Unterklasse irgendwelche Eigenschaften, Methoden von einer Oberklasse erbt, sollte man sich vorher klar machen, ob die überhaupt passen. In diesem Falle stehen die im völligen Widerspruch zur Funktionalität eines Kellers und daher ist eigentlich die Vererbung falsch angewendet. Es ist, wie gesagt, nicht schlau implementiert von den Leuten. Ich habe auch keine Erklärung gefunden in der Literatur, warum das so ist. Warum jetzt, also ob es irgendwie eine nette, tolle Idee gibt, warum die das so gemacht haben. Wenn jemand von euch eine hat, immer her damit. Aber also intuitiv würde ich jetzt einfach sagen, das war einfach zu kurz nachgedacht.
Aber es gibt auch noch so einen Keller mit Vorschau.
Ja, aber du willst den Keller aber nicht verändern. Ja, du guckst dann weiter rein in den Keller, aber du willst den Keller nicht verändern. Ich kann die Reihenfolge völlig umdrehen. Ich kann alles mit dem Keller machen, alle Elemente ändern. Ich kann den Keller als Liste verwenden. Und das ist das Problem. Dass ich da reinschauen kann, ist ja okay. Das kann ich noch nachvollziehen, aber nicht, dass ich das verändern kann. Das Element, was oben ist. Entschuldigung, halt. Bei welcher Methode jetzt? Ach so, hier. Das ist jetzt gerade eine gute Frage, habe ich mir jetzt selber gar nicht einmal angeguckt. Bitte? Das, was eingefügt wird, wird nochmal zurückgeliefert, okay. Gut. Okay. Damit wäre der Stack auch abgehandelt. Kein Beispiel dazu. Und wir widmen uns jetzt eigentlich den spannenderen Dingen. Wir kommen nämlich wieder zum Iterator. Hatten wir auch schon ein paar Mal. So ein Iterator, wissen wir, der läuft also diese Elemente einer Collection der Reihe nach ab. In irgendeiner Reihenfolge. Je nach Art der drunterliegenden Collections. Das heißt, dieser Iterator, dem müssen alle Elemente in der Collection bekannt sein. Der muss das wissen. Und eine Collection gibt aber die innere Struktur nicht preis. Jetzt die goldene Frage. Woher weiß eigentlich der Iterator, der ja so ein eigenständiges Objekt ist, was in einer Collection für Objekte enthalten ist und wie er eigentlich darauf zugreifen soll. Es ist alles nach außen hin gekapselt. Es sind alles private in einer Collection, das heißt, man kommt da nicht dran. Der Iterator aber dummerweise schon. Die Frage ist, wie macht er das? Es gibt in Java ein Konzept, das sind die inneren Klassen und damit kann man das sehr gut lösen. Und auch diese inneren Klassen habt ihr theoretisch schon gesehen in Algorithmen. Vielleicht habt ihr sie nicht wahrgenommen. So eine innere Klasse. Bisher haben wir Klassen in einzelnen Dateien organisiert, in einzelnen Paketen strukturiert. Das heißt, wir haben dann versucht, so eine Hierarchie aufzubauen, möglichst thematisch geordnet. Und diese Art der Klassen, die heißen alle Top-Level-Klassen. Das sind die Klassen, die alle ganz oben liegen. Das sind die Basisklassen, die wir so alle haben. Und es gibt zusätzlich die Möglichkeit, in einer Klasse eine andere Klasse reinzuschreiben. Das kann ich beliebig oft machen. Also eine Klasse kann eine andere Klasse enthalten oder mehrere Klassen enthalten. Diese Klassen können wiederum Klassen enthalten. Und dadurch kann ich so Klassen untereinander noch enger aneinander binden. Und so eine Klasse, die in einer anderen liegt, heißt innere Klasse oder inner Class. Und das sieht ungefähr so aus, ganz rudimentär. Das heißt, ich habe eine Klasse außen, Class außen, und dann habe ich da drin irgendwelche Konstruktoren, Methoden und sonst was alles. Und unter anderem habe ich da drin wieder was, Class in. So kann ich Klassen ineinander schachteln. Allerdings ist das nicht so einfach, wie das hier steht. Deshalb gehe ich da heute grob drauf ein und nächste Woche noch etwas genauer. Dieser Compiler, der jetzt da drüber läuft, über diese geschachtelten Klassen, macht jetzt aus den inneren Klassen normale Klassen, die allerdings ein paar zusätzliche Eigenschaften haben. Ja? Was meinst du jetzt damit komplett gegen jeden Zugriff? Wenn der Iterator nicht innerhalb der Klasse ist, nicht innerhalb der Collection ist und die Collection bietet keine Methoden an nach außen hin, was hier sonst müsste, dann kommst du da nicht dran. Das heißt, ein Iterator, den ich extern außen in einer eigenen Datei implementieren würde, die Collection schützt sich gegen den Zugriff, dann hat man keine Chance, da dran zu kommen. Das darf nicht erlaubt sein nach dem objektorientierten Prinzip. Information Hiding ist sehr heilig, wobei das gleich durchbrochen wird, werden wir gleich sehen. Aber sonst geht das nicht. Ich muss von innen heraus das Ganze sozusagen unterwandern und dann kann ich da dran. Dann kann ich auch in Private Sachen dran, aber nicht von außen. So, also diese Klassen, die der Compiler erstellt, haben einige Spezialfunktionen bezüglich der Zugriffsrechte. Und diese geschachtelten inneren Klassen, die haben auch dann einen Klassennamen. Und zwar sieht er so aus, man hat den Namen der äußeren Klasse, Dollarzeichen, innere Klasse. Ist vielleicht euch auch schon mal begegnet, dass ihr irgendwie sowas mal fabriziert habt. Und das sind also jetzt, der Klassenname der inneren Klasse ist genau dieser komplette Name, äußere Klasse, innere Klasse. Dieses Dollarzeichen trennt also den Namen der äußeren Klasse von der inneren. Und in Java gibt es 4 verschiedene Arten, innere Klassen zu programmieren. Wir kümmern uns im Wesentlichen erstmal jetzt um 2. Die erste ist die Nested Top-Level Class. Das heißt Top-Level Class, Top-Level hatten wir gerade schon. Also eigentlich sind alle Klassen, die in Paketen strukturiert sind oder auch in irgendwelchen Dateien, sind ja Top-Level-Klassen. Und diese Klassen jetzt hier, die ich jetzt anspreche, sind nested, die sind eingebunden. Das heißt, in diesem Falle, wir haben jetzt die einfachste Möglichkeit, eine innere Klasse anzulegen, die wird sozusagen wie eine statische Eigenschaft, wie eine statische Variable, wenn man so will, in diese Klasse eingesetzt, heißt also auch auf Deutsch statische innere Klasse. Und das ist halt dann jetzt wirklich, weil es eine statische Klasse ist, eigentlich eine echte Oberklasse, eine Top-Level-Class, aber eingebunden, deshalb nested, also geschachtelt. Dieser Begriff Top-Level heißt jetzt letztendlich, dass diese Klassen alles das können, was auch andere Klassen können. Das heißt, auch die Zugriffsrechte sind dort ähnlich. Und die bilden also jetzt so eine Art Unterpaket, ein Unterpaket innerhalb einer Klasse. Also nicht mehr ein Unterpaket mit Packages, sondern so ein Unterpaket, ein eigener Sichtbarkeitsraum innerhalb einer Klasse. Und die sind, also was hier jetzt besonders ist, ist, wenn ich ein Objekt dieser Klasse erzeugen möchte, brauche ich keine Objekte von der äußeren Klasse. Warum das so bedeutsam ist, sehen wir gleich beim nächsten Typ von inneren Klassen. Das Interessante ist jetzt, dass diese statische innere Klasse Zugriff auf alle anderen statischen Eigenschaften der äußeren Klasse hat. Das ist ganz praktisch. Ein Zugriff auf Objektvariablen außer der statischen inneren Klasse ist nicht möglich. Die wird nämlich als extra Klasse gezählt. Das heißt, sie hat den eigenen Sichtbarkeitsbereich. Ich kann auch sonst nicht von einer anderen Klasse auf einmal in einer anderen irgendwelche Instanzvariablen verändern. Der Zugriff auf so eine Klasse erfolgt mit dieser Schreibweise, also äußere Klasse, Punkt, innere Klasse. Das ist sehr ähnlich wie bei den Packages. Auch hier ist es ja so, dass wir einen Namensraum haben. Das heißt, im Namensraum äußere Klasse, da drin liegt innere Klasse. Der vollqualifizierte Name einer solchen Klasse, hier innere Klasse, ist natürlich vorne Package-Name und dann Punkt, äußere Klasse, Punkt, innere Klasse. Ganz wichtig ist natürlich, dass die innere Klasse einen anderen Namen hat als die äußere. Das heißt, ich kann also nicht A.A oder sowas machen, das würde nicht funktionieren. Und man darf hier auch solche Dinge verwenden wie Abstract, Final und ganz wichtig, und das ist nämlich das Schöne, man darf die Sichtbarkeitsmodifizierer, das heißt Public, Private, Protected und Paketsichtbar verwenden. Man darf so eine innere Klasse auch Private machen. Das werden wir auch gleich noch machen und werden gucken, was da so der Sinn da drin ist. Gucken wir uns erstmal ein kleines Beispiel dafür an. So, wir haben hier eine Klasse außen. Diese Klasse außen hat erstmal hier eine Instanzvariable Wert 1, eine Instanzvariable Name und die hat eine Klassenvariable, die heißt Art, da wird immer irgendwie äußere Klasse reingeschrieben. Dann geht das hier irgendwie los mit der inneren Klasse, das lasse ich nochmal kurz weg. Hier unten ist der Konstruktor der äußeren Klasse. Wir setzen den Namen, wir setzen den Wert, die beiden Variablen über den Konstruktor. haben eine ToString-Methode, wo er jetzt einfach sagt, mein Wert lautet Wert 1 und mein Name lautet Name. Das Ganze wird zurückgeliefert. Also es ist jetzt relativ einfach. Und dann haben wir hier drin diese innere Klasse, die von hier oben bis hier unten geht. Und diese innere Klasse, da habe ich jetzt einfach hier reingeschrieben, Static Public Class Innen. Auch diese Klasse hat jetzt hier eine eigene Instanzvariable. Die heißt sogar noch gleich. Beide heißen hier Wert 1. Da oben haben wir Wert 1 und hier haben wir Wert 1. Die sind aber in einem anderen Sichtbarkeitsbereich. Dann habe ich hier einen Konstruktor. Das schreibt sich jetzt alles ganz genauso, als wenn ich sonst eine Klasse implementiere. Dieser Konstruktor bekommt hier einen Parameter, der wird hier dann gesetzt, hat eine ToString-Methode. Und hier wird es dann nochmal interessant. Und zwar können wir jetzt hier mit dem String-Builder uns einen String zusammenbauen. Wir sagen jetzt hier, mein Wert lautet Wert 1. Dieser Wert 1 ist genau die Instanzvariable des Objektes, an dem ToString geschickt wird. In dem Sinne eine Instanzvariable der Klasse innen. Das heißt, dieses Wert 1 ist das. Dann sagt er, ich befinde mich innerhalb von, dann kann er hier auf diese Klassenvariable zugreifen, auf die hier. Er greift auf einmal aus seiner eigenen Klasse auf die umgebende Klassenvariable zu, der darf er hin. Das heißt, er kriegt jetzt hier einfach diesen Wert gleich mitgeliefert. Und dann haben wir jetzt hier an dieser Stelle noch eine Sache, und zwar möchte ich jetzt auf Name zugreifen. Name, habe die Klasse in nicht definiert, Name ist hier definiert. Name ist aber eine Instanzvariable, da darf die innere Klasse nicht drauf zugreifen. Das heißt, dieser Zugriff hier auf diese Variable, auf Name, ist nicht erlaubt, da Name hier eine Instanzvariable ist. Ich kann also aus einer inneren Klasse auf Variablen zugreifen, die statisch in der äußeren Klasse liegen, aber nicht auf irgendwelche Instanzvariablen. Dass man nicht auf Instanzvariablen zugreifen kann, aus dieser Klasse heraus, sollte auch klar sein. Denn an welches Objekt wende ich mich überhaupt? Es können beliebig viele Objekte der Klasse außen existieren, mit beliebig vielen verschiedenen Werten. Das heißt, wenn ich jetzt hier innerhalb der statischen Klasse auf eine Instanzvariable zugreifen will, ist die Frage, auf welche denn? Das wüsste man gar nicht. In der Testklasse dazu sehen wir jetzt hier Folgendes. Ich mache jetzt hier erstmal ein Objekt außen, bekommt hier die beiden Parameter mitgeteilt. Und wenn ich ein Objekt der Klasse innen machen möchte, dann mache ich das hier folgendermaßen. Und zwar sage ich jetzt new außen.innen, hallo, und sage als auch hier, i ist eine Referenz vom Typ außen.innen. Wenn ich das hier weglassen würde, ist jetzt innen an dieser Stelle ja nicht bekannt. Innen befindet sich in dem Namensraum von außen. Deshalb schreibe ich das auf diese Art und Weise. Ich könnte auch einen anderen Weg gehen, den habe ich hier oben. Und zwar kann ich die Klasse auch importieren. Das heißt, ich könnte es jetzt auch so machen. Ich mache jetzt innen bekannt. Das heißt, hier sage ich jetzt Import Package Name, äußere Klasse, innere Klasse. Und dadurch mache ich den Namensraum bekannt. Das heißt, jetzt kann ich hier auch einfach innen verwenden. Wenn ich aber, wie gesagt, das Import nicht mache, dann muss ich es auf diese Art und Weise schreiben. Ja? Nein, ich muss schon das Innen mit reinnehmen. Also ich könnte natürlich jetzt sonst versuchen, da irgendwie mit dem Stern oder sowas zu arbeiten, sollte man aber so mal vergessen. Ich muss schon sagen, was ich mit reinnehmen möchte. Gut, lassen wir das einmal kurz laufen. Und dann sagt er jetzt hier, an der Stelle jetzt erstmal gibt er A aus, das ist dieses Objekt, und dann sagt er irgendwie, mein Wert lautet Moin Moin, mein Name ist äußere Klasse, und hier sagt er Hallo, und er befindet sich innerhalb von äußere Klasse, das hier ist der Zugriff auf die statische Variable der umgebenden Klasse. Das heißt, hier gucken wir nochmal kurz rein, er sagt hier, mein Wert lautet Wert 1, das ist das hier, und dann sagt er, ich befinde mich innerhalb von Append Art, das hier ist der Zugriff auf die Variable Art, wobei die Variable Art eben hier aus der anderen Klasse kommt. So. Ja? Wo meinst du jetzt genau das Final? Auf der Folie, was habe ich da jetzt? Welche Stelle meinst du gerade? Achso. Wenn ich Final zu einer Klasse sage, das kann ich durchaus machen, ich kann sagen Final Class Test, dann heißt das, diese Klasse darf nicht mehr verändert werden. Ich kann also von dieser Klasse nicht mehr erben. Das heißt das letztendlich. Ich kann also keine Unterklasse mehr davon bilden. Okay? Gut. Weiter geht's mit diesen Klassen. Und zwar können diese Klassen jetzt von außen sichtbar sein. Diese Klassen haben ja dieselben Eigenschaften, also wie eine normale Klasse. Das heißt, wenn sie sichtbar sind, wenn sie also public sind oder aber paketsichtbar oder protected, also in Unterklassen sichtbar, dann können sie wie jede andere Klasse auch verwendet werden. Ich könnte also jetzt in diesem Beispiel, was wir gerade eben hatten, könnte ich jetzt einfach woanders diese Klasse innen ganz normal verwenden, hatten wir auch gerade schon gesehen. Ich muss also nur den Zugriff beachten, das heißt Außen.innen, oder aber halt den entsprechenden Import beachten, also Import Package und dann Außen.innen, und dann habe ich entsprechend den Namensraum bei mir rein, in meine Umgebung reingeholt. Ich kann aber jetzt, und das ist das Spannende eigentlich an diesen Klassen, den Sichtbarkeitsbereich einschränken. Ich kann zum Beispiel eine solche Klasse definieren. Ich kann eine Static Private Class innen definieren. Eine private Klasse. Ein Private heißt, von außen darf keiner dran. Wenn ich also jetzt von außen theoretisch nicht dran kann, fragt man sich jetzt, wozu kann eine solche Klasse genutzt werden? Und das Spannende ist jetzt, wenn ich eine solche Klasse als private deklariere, kann sie von der äußeren umgebenden Klasse erreicht werden. Ich komme also von der umgebenden Klasse an diese Klasse ran. Und auch selbst, das ist nämlich jetzt wirklich heikel, wenn die Instanzvariablen private sind, kann ich da auch direkt dran. Ich zeige das gleich im Beispiel, dann wird das vielleicht etwas deutlicher noch. Das heißt, ich kann jetzt also innere Klassen definieren, die nur von der umgebenden Klasse verwendet werden können und sonst von niemandem. Von außen kommt niemand da dran. Das ist ein sehr schönes Konzept, wenn ich jetzt irgendwie intern etwas benötige, aber von außen soll da keiner direkt was dran machen. Und so kann ich den Programmcode weiter modularisieren. Ich merke vielleicht innerhalb meiner Klasse, das ist ein ganz spezielles Problem, welches ich kapseln möchte, erzeuge eine innere Klasse, möchte aber nicht, dass diese Klasse nach außen hin bekannt wird. Ich brauche die nur für meine eigenen Zwecke. Brauche also nach außen hin keine neuen Klassen schaffen. Und da gucken wir uns jetzt zwei Beispiele an. Ein kurzes und ein etwas längeres. So. Ich habe jetzt hier eigentlich dasselbe Beispiel wie gerade eben. Es ist ziemlich identisch. Nur hier habe ich jetzt eine Static Private Class innen. Das heißt, sie ist nach außen hin, außerhalb dieser Datei, nicht sichtbar. Auch hier habe ich jetzt wieder meinen Konstruktor. Sage jetzt hier an dieser Stelle toString, kann auch hier wieder auf die entsprechenden Werte zugreifen. Auf Name darf ich nicht zugreifen, weil der Name ist ja eine Instanzvariable der umgebenden Klasse. Wichtig ist übrigens noch hier, dass ich hier innen, ja, in dieser Klasse innen, habe ich hier ein private String Wert 2, eine private Instanzvariable. Und was ich jetzt machen kann ist, ich kann jetzt hier außen in der äußeren Klasse, kann ich jetzt an dieser Stelle jetzt einfach sagen, mein Wert lautet Wert 1, mein Name lautet Name, und jetzt komme ich auf einmal an mit irgendwelchen Infos vom Objekt meiner inneren Klasse und greife hier ganz stumpf auf Innen und Wert 2 zu. Das ist jetzt was sehr Besonderes. Das heißt, in diesem Falle ist Wert 2 eigentlich private. Die Klasse Innen ist private. Eigentlich ist nach außen hin, dürfte man gar nichts sehen. Auch an dieser Stelle ist das eigentlich schon verwunderlich. Ich kann hier New Innen sagen. Das heißt, ich habe hier, rufe den Konstruktor auf von einer Klasse, die private ist. Theoretisch, hoffe, da laufe ich jetzt nicht Gefahr. Private, so. Kann ich diesen Konstruktor private machen? Der ist nach außen hin jetzt gar nicht mehr sichtbar. Trotzdem klappt das hier noch. Das heißt, ich umgehe jetzt eigentlich diesen ganzen Schutzmechanismen der eigentlichen Objektorientierung. Eigentlich. Moment. Das Ding ist, private wirkt sich aus, dass es nach außen hin nicht sichtbar ist. Wir sind jetzt aber innerhalb einer Datei. Und innerhalb einer Datei, hier, kann ich auf die private Elemente darauf zugreifen. Dadurch kommt das zustande. Das heißt, es ist auf den ersten Blick vielleicht verwunderlich, aber es ist in der Sprachsyntax von Java eigentlich schon in Ordnung, weil innerhalb einer Datei, also in einer Java-Programmierdatei, darf ich auf die Private-Elemente intern zugreifen. In diesem Falle macht das keinen großen Sinn mehr, weil die ganze Klasse eben private ist. Ich kann aber ja andere Modifikatoren verwenden, wie public, Paket sichtbar, protected, da macht das dann Sinn. Für diesen Beispiel, da die ganze Klasse private ist, ist es wurscht. Ich wollte nur in dem Beispiel zeigen, dass ich alles private machen kann, aber trotzdem noch darauf zugreifen kann. Ja? Du willst in der inneren Klasse, also in innen, willst du ein Element der äußeren erzeugen. Und dann? Von außen. Auf eine Instanzvariable vom Typ außen jetzt, oder was? Ja. Vom Objekt außen. Das funktioniert nicht. Der Zugriff ist nur in eine Richtung gestattet. Das heißt, von der inneren Klasse nach außen komme ich nicht. Es gilt auch, wenn ich jetzt irgendwie ein Objekt mir da drin irgendwie kapsele von einer anderen Klasse, da komme ich nicht dran. Das heißt, in dem Falle komme ich nur an die Klassenvariablen dran, der umgebenden Klasse. Ich komme nur von außen nach innen. Den Weg kann ich gehen und komme an die Private-Sachen dran, aber nicht umgekehrt. Das ist auch sehr wichtig. Ich kann also immer nur One-Way gehen, ja? Ja? Nein, die innere Klasse erbt nichts, es sei denn, ich müsste dort hinschreiben, Extends sowieso.
Das heißt, beide Klassen
können von etwas anderem erben. Beide Klassen sind völlig unabhängig, was die Vererbung angeht oder was jetzt irgendwie die Implementation von Interfaces angeht. Ja? Intuitiv würde ich sagen, nein, aber das probieren wir einfach mal aus. Sowas habe ich noch nie gemacht. Machen wir es erstmal so, das lässt dann nicht zu, aber das macht auch noch Sinn. Ja, okay, dann sagen wir jetzt mal hier. Ne, das wäre, glaube ich, eine zyklische, ja, das ist auch nicht zyklisch, Moment. Ja, doch, wäre doch ein Zyklus. Das lässt er nicht zu, er erkennt, dass es jetzt nicht erlaubt wäre. Was erlaubt ist, ist jetzt an dieser Stelle, da will er sich gegen schützen. Ich könnte jetzt hier sagen, Extends außen, das wäre erlaubt. Jetzt ist es zyklisch, ja. Also der Fehler, ganz kurz eben, der Fehler, der hier auftaucht, liegt an den Konstruktoren jetzt hier. Ne? So, ja, hier oben weiter, ja, Entschuldigung. Also prinzipiell ist es so, dass in der Java-Syntax ist es so vorgesehen, dass eine innere Klasse ein Extends machen darf. Das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Ich denke, das wird genauso sein, dass die jetzt sagen, eine äußere Klasse, die ich jetzt habe, darf nicht von einer inneren erben, weil dann die Gefahr eines Zyklus besteht, weil ich eher natürlich die innere Klasse von der äußeren abstammen lasse. Aber ich kann es dir nicht genau begründen. Müsste ich nochmal nachlesen. Hast du einen Vorschlag? In dem Fall nicht, weil es eine nested Top-Level-Class ist. Das schon. Also Doro findet, das geht rein logisch nicht. Gut. Also ich kann auch mal in der Spezifikation nachgucken, warum die das genauso machen. Und gut, es kann gut sein, dass es so ist, wie du das sagst. Aber ich vermute, die wollen einen Zyklus vorbeugen. Die innere Klasse Methoden der äußeren überschreiben. Das würde funktionieren. Wenn ich jetzt hier so ein Extends mache, geht das, klar. Unter Umständen schon.
Also ich finde, das, was ich meinte, ist dieses Außenpunkt innen. Kannst du ja nur sagen, wenn es außen schon
ist. Ja. Okay, das ist ein gutes Argument. Also Doro meinte gerade, innen kann nur dann existieren, wenn es außen eh schon gibt. Das heißt, sonst kann ich auf Außenpunkt innen nicht zugreifen. Deshalb nicht Extends innen, ja. Gut, machen wir es hier mal wieder rückgängig. Das wollte ich jetzt gerade nicht. So. Okay, noch einmal kurz durchlaufen lassen. Und dann sagt er jetzt halt wirklich hier, wenn ich jetzt das Objekt A ausgebe, das ist jetzt ein Objekt von außen, dann kann er jetzt wirklich auf ein Objekt von innen drauf zugreifen und kann auf die Werte, auch auf die Private-Elemente hier wirklich echt drauf zugreifen. Gut. Achso, das zweite Beispiel wollte ich noch bringen. Ja? Nee, die Mehrfachvererbung hast du jetzt in dem Sinne nicht. Ja, auch nicht so recht, weil die existieren ja trotzdem noch nebeneinander, beziehungsweise sind zwar so vom Code her ineinander geschachtelt, aber sie erben ja nicht gleichzeitig von mehreren Wegen. Das ist er eben nicht. Nee, nicht schade, das ist schon gut so. So, ich habe jetzt hier noch ein Beispiel und dieses Beispiel ist etwas länger. Und zwar habe ich jetzt eine Liste implementiert. Ich habe jetzt diese Liste nicht in das Collection Framework eingebunden, noch nicht. Im Laufe der Vorlesung heute wird das noch weiterentwickelt. Ich möchte einmal ganz kurz zeigen, wofür diese Top-Level Nested Class oder die Nested Top-Level Class wirklich eigentlich Sinn macht. Und zwar möchte ich jetzt eine Liste, eine verlinkte Liste implementieren. Diese verlinkte Liste hat ein Element vom Typ MyListEntry. Das heißt, sie hat MyListEntry-Objekte da drin enthalten und dieses MyListEntry-Objekt sieht so aus, dass es einen Wert hat, eine Referenz auf das nächste Element, auf eine Referenz auf das vorhergehende Element. Die habe ich jetzt hier als innere Klasse realisiert. Das heißt, ich habe die Klasse MyList und ich brauche, um eine verlinkte Liste zu implementieren, brauche ich so einen Container, der die Verlinkung macht und der das eigentliche Objekt beinhaltet. Und dafür lege ich mir genau hier diese innere Klasse an. Diese innere Klasse ist private, die soll nach außen hin gar nicht sichtbar sein. Ich möchte nach außen hin eigentlich eh alles verstecken. Und habe also jetzt hier drei Konstruktoren. Der sagt einmal, alles ist null. Dieser hier sagt jetzt an dieser Stelle, next und previous ist null und ich stecke den Wert rein. Ansonsten kann ich hier auch was direkt verdrahten. Diese innere Klasse, das ist genau das Gleiche, was wir früher bei Algorithmen hatten mit dem Schlangeneintrag und dergleichen Sachen. Das hat zur Folge, dass ich jetzt hier mir zum Beispiel erstmal eine leere Liste anlegen kann. Diese Liste hat hier das Element vom Typ MyListEntry, ist am Anfang null. Das heißt, die Liste ist leer, die ist empty. Da habe ich die Methode add, das heißt, wenn jetzt die Liste leer war, lege ich einfach ein neues MyListEntry-Objekt an und sage, dass es jetzt genau die Referenz auf die Element verweisen soll, oder das Objekt, auf die Referenz verweisen soll. Ansonsten, wenn ich jetzt keinen Vorgänger habe, sieht jetzt nämlich so aus, dass die Liste immer vor das Aktuelle einfügt und das Eingefügte wird zum Aktuellen. Dann sagt sie jetzt einfach, mach ein neues ListEntry, der Vorgänger ist null, der Nachfolger ist jetzt das momentan noch aktuelle Element Previous, das heißt, der Vorgänger ist genau dieses Element und das aktuelle Element ist jetzt das vorhergehende. Dann gibt es noch den dritten Fall, das heißt, hier an dieser Stelle habe ich einen Nachfolger, beziehungsweise ich habe auf jeden Fall einen Vorgänger und dann muss ich dieses Element verknüpfen, das heißt, links von dem neuen Element ist Element.previous, danach folgt das Element, da drin ist eigentlich das Objekt eigentlich hier enthalten. Dann muss ich noch Element.previous.next, also ein zurückgehen und ein wieder nach vorne gehen, ist mein neues Element. Und Element.previous ist genau das neue Element und das aktuelle Element ist der Vorgänger. Dadurch habe ich jetzt eine zweifach verkettete Liste implementiert, habe auch noch eine ToString-Methode eingebaut. Wenn die also leer ist, gebe ich einfach das hier zurück. Ansonsten, durch diese Schleife hier, gehe ich ganz an den Anfang zurück. Das heißt, ich gehe so weit nach vorne, bis Previous irgendwann mal null ist. Dann bin ich ganz vorne mit meinem Temp, mache mir einen String-Builder, der am Anfang schon mal die eckige Klammer auf hat, laufe in dieser While-Schleife wieder ganz bis zum Ende, hole mir jeweils den Wert raus, ein Komma noch dran, zum Schluss noch einmal den letzten Wert, Klammer zu, fertig. Das jetzt nur als Beispiel für eine ganz banale Liste, die werden wir jetzt in der nächsten Zeit so ein bisschen erweitern. Und das Schöne ist, wie gesagt, hier die Verwendung der Nested Top-Level-Class in diesem Falle die Klasse MyListEntry, die nach außen hin überhaupt nicht sichtbar ist, wo ich aber von hier drinnen auf alle Elemente direkt darauf zugreifen kann, also auf Value, Next und Previous, was mir die Implementierung hier sehr schön macht. Und nach außen hin habe ich nicht irgendwie eine MyListEntry rumfliegen, die jemand anders noch benutzen könnte. Auch dazu wollen wir natürlich gucken, wie das Ganze läuft. Ich füge also jetzt hier 4 Elemente ein. Danach gebe ich das aus. Das heißt, das erste Element wird eingefügt. Danach wird Element 2 vor dem aktuellen eingefügt. Und 2 wird zum aktuellen. Dann wird 3 eingefügt und 4. Das heißt, rauskommen sollte 4, 3, 2, 1. Und das kommt hier auch raus. Das hier ist also die ToString-Methode. Das ist also ein praktischer Einsatz für diese Nested Top-Level Classes. Das wird in den Collections auch so gemacht. Das heißt, wenn ihr in den Collections von Java reinschaut, bei allen Klassen, die jetzt eine linked implementieren, die benutzen solche inneren Klassen. Gut. Eine weitere Art der inneren Klassen sind Member Classes. Also irgendwie so Mitgliedsklassen. Die sind also irgendwie etwas anders eingebunden. Diese Nested Top-Level-Class hat also keinen Zugriff auf die Instanzvariablen. Hat nur Zugriff auf die Klassenvariablen der umgebenden Klasse. Und die Frage ist ja auch, so eine Nested Top-Level-Class, wie soll die das machen? Weil die weiß ja gar nicht, von welchem konkreten Objekt sie die Instanzvariablen hernehmen soll. Die ist ja an kein konkretes Objekt gebunden. Die Mitgliedsklasse oder Member-Class oder auch Element-Klasse, die kann das. Die hat jetzt eine Chance, die darf noch mehr auf noch mehr zugreifen, die kann auf alle Attribute der äußeren Klasse zugreifen. Ganz wichtig, dazu zählen auch die privaten Eigenschaften. Das heißt, wenn ich jetzt eine äußere Klasse habe und habe dort Instanzvariablen, die private sind, implementiere darin eine Member-Class, wie das genau geht, sehen wir gleich noch, darf die Member-Class auf die privaten Instanzvariablen der umgebenden Klasse zugreifen. Auch das ist eine Designentscheidung, die häufig in der Literatur so ein bisschen verquer gesehen wird. Das ist aber prinzipiell in Ordnung, weil generell ist es so, wir befinden uns jetzt in einer Datei. In einer Datei, wenn ich dort was implementiere, da ist ein Programmierer für zuständig oder mehrere, aber die wissen, was sie tun. Da darf ich nun mal auf alles, was private ist, zugreifen. Um jetzt irgendwie ein Objekt der inneren Klasse zu erzeugen, also der Member-Klasse, muss es auf jeden Fall ein Objekt der äußeren Klasse schon geben. Sonst habe ich keine Chance. Bei der Nested Top-Level-Class war das nicht so. Da kann ich generell immer ein Objekt erzeugen, auch wenn von der umgebenden Klasse kein Objekt da ist. Bei der Member-Klasse funktioniert das nicht. Das zweite ist, so eine Member-Klasse darf keine statischen Eigenschaften deklarieren. Das heißt, ich habe dort keine Klassenvariablen und so. Wie erzeuge ich davon jetzt also ein Objekt? Ich muss also jetzt prinzipiell natürlich den New-Operator bemühen. Und wenn ich ein Exemplar der äußeren Klasse erstellen will, kann ich das also ganz simpel mit New machen. Und das Innere kann ich auch mit New machen. Moment. Wenn ich innerhalb der äußeren Klasse bin, kann ich die innere einfach mit new erzeugen. Wenn ich allerdings außerhalb bin, muss ich erst, wie gesagt, sicherstellen, dass es ein Objekt dieser Klasse gibt. Und das mache ich hier. Und das ist jetzt eine neue Form. Das heißt, ich sage jetzt Referenz.new innere Klasse. Die innere Klasse muss die innere Klasse sein von dem Referenztyp hier. Durch diese Schreibweise verknüpfe ich jetzt ein Objekt der Member-Klasse immer mit einem Objekt der äußeren Klasse. Die können nicht alleine, also die Member-Klasse kann nicht alleine existieren. Und dadurch kann sie nämlich, weiß sie genau, auf welches Objekt, auf welche Instanzvariablen sie im Zweifelsfall zugreifen soll. Das heißt, diese Verbindung ist dann geschaffen worden dadurch. Das heißt, jetzt werden Werte an dem Objekt der äußeren Klasse nachträglich geändert. Kriegt das Objekt der Member-Klasse mit, welches genau mit dem Objekt verbunden wurde. Das sehen wir auch gleich noch dann im Beispiel. So, wir haben wieder eine Klasse außen. Ich habe hier zwei Instanzvariablen. Diese beiden Instanzvariablen sind public, weil ich gleich dann noch so ein bisschen drum ändern möchte. Und der einfache Teil fürs Beispiel habe ich die public gemacht. Konstruktor für die äußere Klasse, eine ToString-Methode für die äußere Klasse, das ist alles nicht so spannend. Das hier ist jetzt eine Member-Class. Da steht nicht mehr irgendwas mit Static, das fehlt. Ich habe jetzt hier eine Klasse, die ist Paket sichtbar. Ich könnte jetzt hier auch Public hinschreiben oder einen anderen Modifier. Und diese Klasse hier hat auch wiederum eine Instanzvariable namens Name, hier oben übrigens auch, ne? Also hier, da. An beiden Stellen, beide Klassen haben eine Instanzvariable namens Name. Dann habe ich hier eine Methode getI und getI liefert einfach den Wert von i zurück. Das Spannende ist aber jetzt, was ist i? Dieses i an dieser Stelle ist nicht in dieser Klasse innen definiert, sondern es ist genau das i hier. Diese Instanzvariable. Ich greife also jetzt wirklich auf eine Instanzvariable zu, kann also zu einem Objekt der Member-Klasse sagen getI und er schaut jetzt in einer Instanzvariable in der umgebenden Klasse nach und gibt mir den Wert zurück. Das hier wäre genau das gleiche, als wenn ich schreiben würde außen.this.i. Das ist dieselbe Schreibweise, nur da das i einmal nur existiert, kann ich mir das sparen. Das heißt, ich greife jetzt auf ein Objekt zu, auf ein this. Auf welches Objekt? Auf das Objekt, mit dem ich als Member-Klasse verbunden bin, vom Typ der äußeren Klasse. Hier unten bei der ToString-Methode, da haben wir jetzt einen Namenskonflikt. Und zwar habe ich hier die Instanzvariable Name und hier oben die Instanzvariable Name. Ich möchte auf beide jetzt zugreifen. Und zwar sage ich jetzt erstmal, ich möchte von außen den Namen haben. Dann mache ich diesen Zugriff. Und dann möchte ich meinen eigenen Namen haben. Mache ich diesen Zugriff. Und dann greife ich hier hinten sogar noch auf i zu. Also von der inneren Member Class greife ich jetzt auf Instanzvariablen der äußeren Klasse zu. Machen wir auch hier Folgendes, wir probieren das einmal aus. Und zwar, erstmal dieser Quellcode. Ich erzeuge ein Objekt der Klasse Außen. Der Wert ist jetzt hier außen groß geschrieben und 42. Dann erzeuge ich ein Objekt der inneren Klasse. Dazu brauche ich hier erstmal ein Objekt der äußeren Klasse. Das ist wichtig, sonst wird das nicht funktionieren. Dann gebe ich einmal das Objekt außen aus und das Objekt innen gebe ich aus. Hier diese Ausgabe, dieses hier, das ist nicht so spannend. Die Ausgabe hier ist spannender, das ist nämlich genau das hier. Und zwar macht er Folgendes. Er greift hier mit dieser ToString-Methode auf außen.this.name zu, also auf die Instanzvariable des Objektes außen, das ist das hier. Dann nimmt er seinen eigenen Namen, dann sagt er mit dem Wert i und greift also mit i wirklich auf die Instanzvariable des Objektes der äußeren Klasse zu. Das heißt, ich kriege jetzt hier über dieses Objekt Informationen von diesem Objekt. Ist das so einigermaßen klar oder nicht? Dass das klappt, liegt nur daran, dass nämlich hier bei der Objekterzeugung also gesagt wurde, wenn ich ein Innen mache, sage ich zu dem, du bist verknüpft mit dem, was da hinter dieser Referenz steckt, mit dem Objekt, die beiden hängen zusammen. Und das hat jetzt folgende Auswirkung, wenn ich jetzt hier wirklich was anfange zu verändern, das heißt, an dem Objekt, welches hinter der Referenz außen steckt, ändere ich jetzt stumpf den Namen, ich ändere das i. Und dann gebe ich nochmal das Objekt außen und innen aus. Hat das nämlich zur Folge, dass er jetzt hier, ich kann das oben auch nochmal auskommentieren, dann sieht man es deutlicher. Warte, ich lasse es drin. Dass er jetzt hier auf einmal sagt, Kunze, er greift wirklich auf den aktuellen Wert von außen zu und sagt jetzt hier, er hat den Wert 23. Das heißt, er kriegt die Änderungen sogar mit. Ja? Das Grundkonzept klar. Dann ist die Frage nochmal kurz zu diesem This, was wir gerade eben gesehen haben. Fasse ich nochmal kurz zusammen. Wenn eine innere Klasse existiert namens In und die möchte auf die This-Referenz sozusagen der umgebenden Klasse Out zugreifen, schreibt man Out.This. Out.This ist genau das Objekt, mit dem die Member-Klasse sozusagen verbunden wurde, mit dem das Objekt der Member-Klasse verbunden wurde. Und damit klar ist, dass ich auf das Objekt will, schreibt man Out.This und nicht einfach nur This. Wenn sich also Variablen überdecken, heißt das, ich schreibe auch zum Beispiel Out.This.Eigenschaft, wie ich das auch gerade im Quellcode gemacht habe. Brauche ich aber nur, wenn sie sich wirklich überdecken. Diese Member Classes können beliebig geschachtelt sein und da der Name eindeutig ist, gelangt man immer mit Klassenname.This an genau die Eigenschaft, die man möchte. Und jetzt kommen wir wieder zum Iterator. Das ist nämlich jetzt das Schöne an dieser Art von Klassen, vor allem dieser Art von inneren Klassen. Und zwar diese Member Class ist ideal geeignet, um Iterator zu implementieren. Und das wird in Java auch genauso gemacht. Und da hätten wir dieses Beispiel. Diese Liste jetzt, die wir jetzt hier haben, ist prinzipiell erstmal nicht typsicher. Das habe ich erstmal noch rausgeworfen, das heben wir uns für nächste Woche auf. Die stammt jetzt von einer Abstract List ab, das heißt, ich habe nach Möglichkeit mir die Implementationen, soweit es geht, reingeholt. Die machen natürlich nichts, die liefern nur unsupported exception, aber der einfache Teil habe ich das mal so gemacht. Wir haben jetzt hier wieder die Top-Level-Nested-Class, die private ist für die Entries. Dann erzeuge ich hier die leere Liste, wieder das Add und so weiter, eine ToString-Methode, das ist alles so ziemlich gleich. Ich musste jetzt, da ich die abstrakte Klasse implementiere, die Methode get implementieren, die ist nicht optional. Das heißt, ich musste die jetzt hier noch einmal kurz basteln. Ich gehe also am Anfang der Liste, zähle dann durch und wenn ich dann den entsprechenden Index habe, dann gebe ich den Wert zurück. Ansonsten gab es den Wert nicht. Ich werfe hier keine Exceptions. Die Size, ich springe ganz an den Anfang der Liste, dann habe ich einen Counter, zähle den hoch und gebe das aus. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt implementiere ich nämlich einen Iterator. Die Methode Iterator liefert mir also jetzt einen MyList-Iterator zu. Und dieser MyList-Iterator muss also auf die Datenstruktur der Liste drauf zugreifen können. Das heißt, er muss an diese Struktur kommen, die ja nach außen gekapselt ist. Und das mache ich jetzt einfach, indem ich sage, ich habe hier eine Member-Class. Und diese Member-Class, MyList-Iterator, implementiert also einen Iterator, sagt dann jetzt an dieser Stelle, okay, hol mir bitte erstmal das allererste Element, das macht ihr hier im Konstruktor. Das heißt, an dieser Stelle, falls jetzt die Liste nicht leer ist, geht er ganz an den Anfang der Liste. Dann habe ich einen Iterator, der ganz an den Anfang der Liste positioniert ist. Dann kann ich jetzt noch die Methode hasNext implementieren. Das heißt, solange mein TMP noch nicht null ist, kann ich noch irgendwie einen weitergehen. Ansonsten next kann ich dann sagen, wenn TMP nicht null ist und dann hole ich mir den Wert ab und gehe einen Schritt weiter und gebe diesen Wert zurück. Ansonsten, wenn das TMP null ist und ich rufe next auf, dann gebe ich natürlich eine NoSuchElementException aus. Remove habe ich jetzt der Einfachheit halber mal nicht implementiert, ist ja optional. Das heißt also, ich habe jetzt mit der Member-Klasse erreicht, dass ich auf die Datenstruktur hier zugreifen darf und das aber trotzdem nach außen gekapselt ist. Ja? Okay. Das Problem ist, dass die Leute von Sun für diese For-Each-Schleife, die For-Each-Schleife verwendet ja zum Beispiel diese Iteratoren, ja. Da haben sie also einen Mechanismus gesucht, der relativ einfach über so eine Collection rüberlaufen kann. Jetzt kann ich natürlich behaupten, okay, für die For-Each-Schleife, dann haben wir einfach in unserer Collection irgendwas definiert, ganz oben, ganz allgemein, wo drin steht Next, hasNext und so weiter. Ja, das könnte man ja machen, wie du auch vorgeschlagen hast. Jetzt haben sie sich überlegt, wir wollen auch noch über die Arrays laufen. Die Arrays sollen auch mit einer For-Each-Schleife durchlaufen. Das heißt, auch dort sollen wir uns möglichst irgendwie an eine gewisse Struktur halten. Das heißt, auch dort ist es jetzt so der Fall, dass ich ganz gerne dieses Array ablaufen möchte und auch da die Methoden brauche, was natürlich überhaupt nicht mit Collection zusammenhängt. Dann kommt es noch dazu, dass so ein Iterator, das werden wir nächste Woche allerdings erst sehen, typsicher sein kann. Ich möchte natürlich auch typsichere Iteratoren haben, die speziell mit Generics versehen ist, wofür ich eigentlich dann schon eher, wenn es schön sein soll, eine eigene Klasse brauche. Und ich möchte natürlich zusätzlich noch, losgelöst von der Collection, irgendjemandem was geben, ohne dass er die eigentliche Collection in der Hand kriegt, nicht da was verändern kann, wo einmal die Collection durchlaufen kann. Das heißt, ich möchte das durchlaufen und die Collection loslösen voneinander. Wenn ich jetzt dir sage, lauf mal bitte diese Collection ab, dann gebe ich dir doch auf gar keinen Fall die Collection. Ich weiß noch nicht, was du damit machen sollst. Ich sage dann einfach hier, du kriegst einen Iterator und kannst dann damit arbeiten, aber sonst auch nichts. Ja? Typsicherheit könntest du auch hinkriegen, ja. Ja, aber der Weg, dass ich jetzt dir zum Beispiel die Collection nicht wirklich als Basis in der Hand geben möchte, den hast du da noch nicht. Genau. Ja, aber sobald sie die Methoden direkt implementieren und jemand will durchlaufen, muss ich dir alles geben. Ich muss dir die gesamte Collection geben, das heißt, du hast die Verfügbarkeit, dass du jede Methode aufrufen kannst, dass du da wild hin und her springen kannst, sie löschen kannst, was einfügen kannst, wie auch immer. Und das geht so mit dem Iterator nicht. Den kann ich dir relativ sorgenfrei geben und den kann ich dir in der Hand drücken und dann kannst du da durchlaufen. Aber du kannst keinen großen Unfug machen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept. Ja, aber diesen Iterator kann ich jemandem geben. Das ist ja das Tolle. Ich habe ja ein Objekt, was ich jetzt irgendjemandem hier in die Hand drücken kann. Es könnte jetzt auch sagen, du kriegst einen Iterator, darfst zweimal was mitmachen und dann gebe ich dir auf einmal da hinten hin und dann gebe ich ihn dorthin. Das heißt, diesen Iterator, das ist ein eigenes Objekt, den kann ich verteilen, wie ich will. Natürlich muss irgendjemand den mal abholen. Da kommt man nicht drum rum. Aber ich kann dieses Objekt, welches ich dann bekomme, irgendjemandem in die Hand drücken, ohne dass ich meine Collection außer Hand gebe. Und das ist ganz schön eben. Das ist eigentlich ein ganz nettes Konzept. Ja? Wobei, da fällt mir noch ein Punkt ein, genau, und zwar, was ist eigentlich, wenn jetzt mehrere Leute, also mehrere Threads oder mehrere Dinge gleichzeitig eine Collection durchlaufen wollen? Wenn ich das jetzt innerhalb der Collection mache, dann musst du sich selber ja merken mit Next, ich bin an der Stelle. Jetzt möchte aber der andere auch die Collection durchlaufen, er möchte aber von Anfang an beginnen und nicht an der Stelle. Das heißt, ich brauche unter Umständen mehrere Iteratoren, weil gleichzeitig natürlich viele Leute durchsteppen wollen. Das geht sonst mit der anderen Möglichkeit nicht, die du jetzt vorgeschlagen hast. Wäre auch noch ein Punkt. Klar oder nicht klar?
Ja, kompliziert.
Gut. So. Das wäre jetzt also die Implementierung des Iterators. Moment, jetzt bin ich hier gerade. Wo bin ich jetzt gerade? Ach so, ja. Als Member Class. Dadurch darf er, wie gesagt, darauf zugreifen. Und ich kann also jetzt von außen gar nicht dieses Objekt von diesem MyList-Iterator erzeugen, sondern ich kann nur nach außen über einen Methodenaufruf, nämlich genau diesen hier oben, einen Iterator mir zurückliefern lassen. Sowas nennt man auch eigentlich mehr oder weniger Stichwort Factory Pattern. Das heißt, diese Methode hier fabriziert ein Objekt für mich und ich bekomme das zurückgeliefert. Direkt kann ich so ein Objekt gar nicht erzeugen. Dann haben wir auch noch eine Testklasse. Die fügt jetzt wieder vier Elemente ein, gibt dann die einmal aus, gibt die Größe aus, sagt jetzt an der Stelle 5, wollen wir nicht zugreifen, sondern vielleicht an der Stelle 3. Und hier an dieser Stelle wird der Iterator verwendet. Das heißt, wenn wir das jetzt einmal laufen lassen, gibt er hier die ToString aus, einmal die Größe an der Stelle 3, 0, 1, 2, da sollte eigentlich ein Element sein. Also 4, achso, da habe ich es falsch geändert, okay. So, jetzt sieht es besser aus. 0, 1, 2, 3, also dieses Element wird hier ausgegeben. Und das hier ist der Iterator, der hier noch einmal durchläuft. So. Gut. Das wären also jetzt Member-Klassen. Es gibt den dritten Typ. Das sind lokale Klassen. Und eine lokale Klasse ist sowas wie eine lokale Variable. Das ist relativ so von der Sichtbarkeit zumindest her gleich. Das heißt, diese lokalen Klassen sind innere Klassen, die nicht direkt als Eigenschaft in eine Klasse eingesetzt werden. Die existieren immer nur in Blöcken. Das heißt, die sind in Anweisungsblöcken drin, irgendwie in Methoden also. Oder auch in Initialisierungsblöcken sind die enthalten. Die sind nicht alleine in einer Klasse. Lokale Interfaces kann ich nicht definieren. Das wird auch gar keinen Sinn machen, weil ich von diesen nicht mehr so direkt erben kann oder dergleichen. Und diese, ja, die Deklaration der inneren Klasse ist wie so eine Art Anweisung eingesetzt. Das werden wir gleich sehen. Und es ist auch hier, dass ein Sichtbarkeitsmodifizierer ungültig ist. Die haben einen so stark eingeschränkten Sichtbarkeitsbereich, da macht es nicht mehr Sinn, Public oder Private oder sonst was zu sagen. Das heißt, die fallen hier einfach völlig weg. So eine Klasse darf keine Klassenmethoden und keine allgemeine statischen Variablen definieren. Konstanten, also alles, was mit Final ist, darf es schon deklarieren. Diese lokalen Klassen können auf Methoden der äußeren Klasse zugreifen und auch auf die lokalen Variablen und Parameter, die mit dem Modifier Final irgendwie als unveränderlich gekennzeichnet sind. Das heißt, bei Erstellung eines Objektes werden die einmal in die Klasse reinkopiert, die Werte, und bleiben dann da. Das heißt, Änderungen sind dort nicht möglich. Wenn die innere Klasse in einer statischen Methode drin liegt, kann sie keine Objektmethoden aufrufen. Das ist auch wichtig. Das wird vielleicht gleich beim Beispiel dann deutlicher. Das heißt, durch lokale Klassen kann ich ganz schnell irgendwie so ein spezifisches Objekt herstellen, was allerdings auch nur in einem ganz kleinen Sichtbarkeitsbereich ist und ich muss nicht großartig eine eigene Klasse implementieren, die nach außen hin wieder großartig sichtbar ist. Und diese Klassen sind nur innerhalb eines Blockes sichtbar. Gucken wir es einmal ganz kurz an. Und da haben wir die lokale Klasse 1, damit man sieht, wie sowas aussieht. Ich habe hier eine Methode, Public Static Void Main, die läuft bis hier. Und jetzt implementiere ich diese Methode, ich fange jetzt an, ich habe eine lokale Variable i, ich habe eine lokale Variable j, und jetzt fällt mir an der Stelle ein, ich bräuchte mal ganz schnell ein Objekt, was ganz spezielle Eigenschaften hat, und dann mache ich das mal eben hier und sage jetzt, ich habe hier die Class in, und dann sage ich jetzt an dieser Stelle, Class in hat jetzt hier den Konstruktor, kann auch Methoden theoretisch noch dazu definieren und kann also hier Objekte anlegen. Das heißt, an dieser Stelle, ich erzeuge also innerhalb eines Blockes in einer lokalen Umgebung, nicht außerhalb, sondern in einer lokalen Umgebung, erzeuge ich also eine lokale Klasse. Diese lokale Klasse darf jetzt auf diese Variable hier zum Beispiel zugreifen, die ist final, auf das i nicht. Das heißt, wenn ich das hier auskommentieren würde, gäbe es einen Fehler. Das heißt, da darf er nicht darauf zugreifen. Das heißt, er kann eine nicht final Variable i, kann er da in dieser inner Class nicht verwenden. Das heißt, das hier funktioniert nicht. Der Zugriff hier auf das k ist sowieso okay, weil k ist eine Klassenvariable. Da kann, die ist für jeden sichtbar, da kann ja auch jeder zugreifen, das ist gar kein Ding. Wenn wir das jetzt hier einmal kurz laufen lassen, kommt also jetzt hier im Konstruktor einmal j und einmal k wird ausgegeben, also j ist 3, k ist 23, zwei Objekte erstelle ich und fertig. Ich könnte jetzt mir irgendwie überlegen, dass ich jetzt hier auch irgendwelche Abstammungen reinpacke, also mit Extends, das würde funktionieren, dadurch kann ich schnell irgendwelche Eigenschaften überschreiben. Dann habe ich noch einmal ein Producer-Consumer-Beispiel. Producer-Consumer-Beispiel bestand aus einem Depot, einmal dem Hauptprogramm, Prod-Con-Demo, einem Producer und einem Consumer. Das fällt jetzt hier weg. Ich habe jetzt hier nur noch das Depot und den Consumer, mehr nicht. Das Depot ist implementiert wie gerade eben mit einer Linked Blocking Queue. Und dann haben wir hier dieses Producer-Consumer-Demo. Da mache ich jetzt Folgendes. Ich überlege mir, Moment, habe ich da das richtige Beispiel eigentlich gerade? 3 sollte ich nehmen, okay. Also das Depot ist wie vorher auch. Und hier mache ich jetzt Folgendes, ich mache jetzt einfach lokale Klassen, könnte ich. Das macht jetzt vielleicht nicht so mega viel Sinn. Nur als Beispiel, ich sage jetzt hier einfach, ich implementiere mitten in meinem Main jetzt einfach meine Class Producer. Ich sage meine Class Producer implements runnable, sage jetzt einfach hier, was macht die Run-Methode und fertig mit einem Semikolon abschließen. Ich schreibe also gar keine andere Datei mehr, ich schreibe es direkt hier rein. Weil das bisschen, was jetzt hier rein muss, das kann ich auch eben so machen. Vielleicht brauche ich den Producer auch sonst überhaupt gar nicht. Kann jetzt davon 3 Objekte mir anlegen, die in einem Thread packen, das Ganze starten. Dasselbe mache ich hier mit dem Consumer auch. Das heißt auch, der Consumer implements runnable, sagt run, davon 2 Stück erzeugen und fertig. Das heißt für Producer und Consumer gar keine äußeren Klassen mehr. Das Ganze gestartet läuft natürlich dann hervorragend durch, läuft genauso wie das andere auch. Gut, daneben gibt es jetzt noch anonyme innere Klassen und die werden wir noch relativ häufig sehen. Das kommt später bei der GUI-Programmierung, ja? Das hätte man auch theoretisch mit den anderen beiden machen können. Ich wollte jetzt hier nur ein Beispiel zeigen. Der Producer und der Consumer, den brauche ich nur im Main, sonst nirgendwo. Also definiere ich den auch sauber dort im Main, wo ich den haben möchte. Und packe den jetzt nicht als äußere Klasse, wo ich dann halt, wo andere Methoden auch noch drauf zugreifen können. Das heißt, ich habe jetzt wirklich nur hier gesagt, der Einsatz für diese Klasse ist nur ausschließlich in der Main-Methode. So, also. Die vierte Variante sind anonyme innere Klassen. Gerade eben hatten die Klassen noch einen Namen. Das heißt, die Klasse hieß Producer oder die Klasse hieß Consumer bei den lokalen Klassen. Jetzt ist es so, dass wir einen Schritt weiter gehen. Und zwar haben die jetzt gar keinen Namen mehr. Die erzeugen automatisch immer ein Objekt. Und diese Klassendeklaration und diese Objekterzeugung, das ist jetzt eins geworden. Das ist zusammengemischt. Das heißt, ich schreibe einmal so eine Klassendefinition hin und sofort dabei erzeuge ich auch ein einziges Objekt davon. Wie gesagt, das brauchen wir dann später für die Oberflächenprogrammierung relativ viel noch. Und das, die Notation wäre so, ich sage jetzt einfach new, irgendwie eine Klasse oder eine Schnittstelle, hier runde Klammer auf, runde Klammer zu, und dann in geschweiften die Eigenschaften dieser Klasse. Ich sage zum Beispiel jetzt hier new runnable, Klammer auf, Klammer zu, und in geschweiften dann irgendwie die eigentliche Run-Methode. Ich sage jetzt hier zum Beispiel new integer oder sowas. Gut, integer ist eine Final-Klasse, kann ich von abstammen. Aber ich kann nicht hier irgendwas hinschreiben wie new myList, implements list oder sowas. Das geht nicht. Ich kann jetzt hier nur schreiben new list zum Beispiel. Ich kann also keinen eigenen Klassennamen angeben, sondern nur den Klassennamen oder den Interface-Namen, von dem ich jetzt sozusagen abstammen will. In diesem Block mit den geschweiften Klammern kann ich jetzt also Methoden und Attribute deklarieren. Ich kann auch Methoden überschreiben. Methoden überschreiben ist, macht man relativ häufig bei den anonymen Klassen auch. Hinter new steht also der Name einer Klasse oder der Name einer Schnittstelle. Heißt also new Klassenname, irgendwelche Argumente theoretisch und fertig. Das heißt, steht hinter new ein Klassentyp, dann ist die anonyme Klasse eine Unterklasse von Klassenname und es lassen sich halt mögliche Argumente für den Konstruktor oder Basisklasse angeben, den die anonyme automatisch mit super dann aufruft. New Schnittstellenname, da kann ich keine Parameter angeben. Das heißt, da habe ich jetzt eher einen Interface-Namen und wenn jetzt zum Beispiel nicht alle Operationen des Interfaces implementiert werden würden, ist natürlich ein Fehler, lässt sich nicht kompilieren, ist klar. Außerdem wird das ja auch gar nichts bringen, weil wenn ich nicht alle Methoden eines Interfaces definiere, kann ich davon kein Objekt erzeugen, weil dann die Klasse Abstract wäre. Das heißt, ich hätte überhaupt nichts davon. Es ist so, dass ich bei diesen inneren Klassen grundsätzlich keine Extends oder Implements-Angaben machen kann. Das heißt, ich suche mir ein Interface aus oder eine Klasse suche ich mir aus und mehr ist dann nicht möglich. Es sind auch keine eigenen Konstruktoren möglich. Das geht auch nicht. Auch hierfür werden natürlich jetzt irgendwelche Dateien erzeugt vom Compiler. Die Frage ist aber, wenn diese anonymen Klassen gar keinen Namen haben, eigentlich war es äußere, Dollar, innere, wenn die gar keinen Namen haben, was macht der Compiler daraus? Bei der normalen, also äußere, Dollar, innere Klasse, die beiden Namen werden gewählt, da jetzt diese anonymen Klassen keinen Namen haben, macht er das so, dass er einfach sagt, inner class name, Dollar und dann 1. Wenn mehrere da sind, wird durchnummeriert. Dollar 1, Dollar 2, Dollar 3, Dollar 4, Dollar 5 und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir uns das zum Beispiel auch mal noch anschauen, dazu muss ich mal eben kurz hier noch einmal umblättern. Ich hätte jetzt hier noch das Producer-Consumer-Problem 2. Und wenn wir da mal reinschauen, das ist jetzt das, was Eclipse mir liefert. Das hier sind genau die anonymen Klassen, die jetzt gerade hier in diesem Beispiel verwendet werden, die wir uns gleich noch anschauen werden. Diese Art der anonymen Klassen kann man unter anderem für Threads benutzen. Das heißt, das Interface Runnable schreibt die Methode Run vor, das muss ich implementieren. Das heißt, ich kann ganz einfach einen Thread jetzt mit zusammenbauen, indem ich sage, New Thread, machen wir bitte ein neues Runnable. Runnable ist ein Interface, ja. Wohlgemerkt, Runnable ist ein Interface. Ist keine Klasse. Dann sage ich New Runnable und in den geschweiften Klammern schreibe ich jetzt einfach, was soll in der Run-Methode passieren. Und dann habe ich das Ganze von hier, oben von dem New, bis unten hier zu dem Semikolon, habe ich jetzt alles halt eben noch geschachtelt, in diese runde Klammern vom Thread reingestopft, das heißt als Argument übergeben und sage dann sofort Start. Das heißt, ich habe eine sehr kurze, effiziente Möglichkeit, viele verschiedene Threads zu implementieren. Und das gucken wir uns jetzt an. Wieder einmal ein Producer-Consumer. Das Depot ist wie gehabt und an dieser Stelle verwende ich jetzt anonyme Klassen. Das heißt, ich sage jetzt hier an dieser Stelle, was jetzt hier markiert ist, dort wird ein Objekt erzeugt, nur ein einziges, und zwar einer anonymen Klasse, wo wir wissen, das ist irgendwie ein Runnable-Objekt, bekommt keinen eigenen Klassennamen. Ich sage jetzt, erzeuge ein neues Runnable-Objekt mit dieser Run-Methode. Dieses Objekt stopfe ich sofort in den Thread hinein. Das heißt, ich sage jetzt hier New Thread, genau mit diesem Runnable, und sage zudem sofort Start. Fertig. Aber also auf dieser Möglichkeit, also dadurch eine Möglichkeit, das relativ kurz und knapp zu implementieren. Hier mache ich dasselbe auch, nur habe ich mir überlegt, ich möchte ganz gerne die Referenz mir noch einmal merken. Wiederum ein Runnable mit leicht geänderter Implementierung. Das heißt, ich habe jetzt hier statt 0 bis 1000, habe ich hier 1000 bis 2000. Die Referenz merke ich mir, kann natürlich das auch hinterher noch irgendwie manipulieren, setze den Namen und starte es dann. Dann erzeuge ich hier noch einen, dann erzeuge ich hier einen Consumer und hier noch einen Consumer und alle gleichzeitig gestartet. Und wenn man das laufen lässt, läuft das entsprechend auch durch. Dann hatten wir noch, Entschuldigung, das noch ein Beispiel. Und zwar den Sleeping Barber habe ich noch. Und zwar habe ich jetzt hier wiederum den Customer und den Sleeping Barber, das ist eigentlich alles wie gehabt. Und ich habe jetzt hier Folgendes, in der Real World habe ich jetzt mir Folgendes gedacht, das ist wirklich ein guter Einsatz dafür. Ich möchte ganz gerne einen Timer-Task haben, der alle 2 Sekunden Informationen rauswurschtelt. Das mache ich jetzt an dieser Stelle. Und zwar sage ich, ich erzeuge einen neuen Timer. Das ist ein ganz normaler Konstruktoraufruf. Zu dem Objekt, ich merke mir erst gar nicht die Referenz, sage ich sofort Punkt Schedule, rufe sofort eine Methode auf. Und Schedule bekommt ein Objekt der Klasse Timer-Task oder einer der Unterklassen. Das heißt, ich definiere, was da passieren soll. Bei NewTimerTask implementiere ich hier die Run-Methode und habe sofort fertig, brauche also nicht eine extra Klasse. Das wären also Einsatzgebiete für diese anonymen Klassen und die Ausgabe wäre also jetzt hier an dieser Stelle immer, einmal ist es gerade schon mal rausgekommen, diese hier. Das macht der Timer-Task. So. Ja?
Kann es sein, dass ich die Methode einstelle, weil ich noch nicht wusste?
Habe ich jetzt gerade nicht genau gezählt. Kann sein, dass ich vertippt habe. Blub. Achso, ups, ja, jetzt habe ich natürlich reingeklickt. Ja, das stimmt, das Semikolon ist hier an der falschen Stelle, ja. Gut, das kann weg. Das kann. Ja, okay, das kann sogar weg, ja. So, ich habe jetzt noch 5 Minuten und ich habe noch ganz viele Folien. Wollt ihr länger machen oder wollt ihr weg? Es ist so schlimm. Gut, was jetzt noch gekommen wäre, ist Visitor. Das verschiebe ich dann auf nächste Woche. Das ist allerdings leider Stoff auf dem Übungsblatt. Da müsst ihr da nächste Woche euch das mal angucken. Genauso kommt nächste Woche nochmal Generics dran. Das heißt, wir werden die Liste, die ich implementiert habe, typsicher machen. Ich werde dazu ein bisschen was erzählen. Und dann wird nächste Woche noch die inneren Klassen noch ein bisschen fortgeführt. Und das Visitor-Pattern, was jetzt gleich noch drangekommen wäre, auf dem Aufgabenblatt, das ist nur theoretischer Natur. Also da muss man ein bisschen was zu lesen oder so. Gut, ich hoffe, es war heute einigermaßen in Ordnung. Ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, es war ein bisschen interessant. Wir sehen uns dann nächste Woche nach Pfingsten wieder in alter Frische. Bis dahin. Tschüss.